D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Im Hörsaal begrüßt euch heute Katrin Ohlendorf. Hallo. Und das ist unser Thema heute.
Schwer bewaffnete Männer stürmen.
Der Bereich um den Konzertsaal ist
verheerendster Anschlag seit Jahrzehnten.
Wir leben in Zeiten, in denen wir Opfer einer neuen Art von Krieg beklagen.
C'est un acte de guerre.
Krieg gegen den Terror ist das Stichwort, was nahezu alle anderen Überlegungen im Moment überschwemmt. Was wir sehen, ist ein Aufflammen der Kriegsrhetorik.
La France est en guerre.
Ich glaube, dass diese Rede vom Krieg tatsächlich in die Irre führt. Wenn Sie einen Krieg erklären, wenn Sie also diese Kategorie des Krieges benutzen, erhöhen Sie im Grunde den Gegner, das ist hier die Terrorvereinigung des Islamischen Staates, zu einem potenziellen Kriegsgegner. Wer Krieg miteinander führt, ist zwar feindlich gesonnen, ist aber im Prinzip auf Augenhöhe. Und deswegen legt sich zumindest die Befürchtung nahe, dass durch den verstärkten militärischen Einsatz zwar eine geringfügige militärische Schwächung des sogenannten Islamischen Staats erfolgen wird, aber möglicherweise eine ungleich größere politische Stärkung.
Ihr habt es schon rausgehört, es geht um die Terroranschläge in Frankreich und die Reaktionen darauf. Am Donnerstag, da jährte sich der Anschlag auf die Pariser Redaktion Charlie Hebdo. Und wie wir wissen, ist es bei diesem Anschlag ja leider nicht geblieben. Unsere Paris-Korrespondentin Kerstin Gallmeier erinnert an die traurigen Ereignisse des vergangenen Jahres.
Es ist Mittwoch, der 7. Januar, als Frankreich zum ersten Mal getroffen wird. Zwei maskierte und mit Kalaschnikows bewaffnete Männer stürmen in die Redaktionssitzung der Satirezeitung Charlie Hebdo und fangen an zu schießen. Allahu Akbar, Gott ist groß, schreien sie. Und wo ist Sharp, der Chefredakteur des Satireblatts? Unter ihm hatte Charlie Hebdo 2011 Mohammed-Karikaturen veröffentlicht. Sharp und 11 weitere Menschen sterben, darunter mehrere bekannte Zeichner der Zeitung und ein Polizist, den die beiden islamistischen Attentäter auf offener Straße exekutieren. Präsident Hollande begibt sich sofort zum Anschlagsort.
La France est aujourd'hui devant un choc.
Frankreich steht heute vor einem Schock, vor dem Schock eines Attentats. Denn es handelt sich um einen Terroranschlag. Daran gibt es keinen Zweifel. Die beiden Täter, Said und Sherif Kouachi, sind Franzosen mit algerischen Wurzeln und berufen sich auf Al-Qaida im Jemen. 2 Tage lang sind sie auf der Flucht, bevor sie bei Paris im Kugelhagel der Polizei sterben. In dieser Zeit hält ein dritter Attentäter Frankreich in Atem. Amedi Coulibaly erschießt in der Hauptstadt erst eine Polizistin. Tags darauf nimmt er in einem jüdischen Supermarkt Geiseln und tötet 4 Menschen. Coulibaly bekennt sich zum sogenannten Islamischen Staat. Auch er wird von der Polizei erschossen. Frankreich steht unter Schock, aber es ist vereint. Am 11. Januar versammeln sich fast 4 Millionen Menschen auf den Straßen, um für Presse- und Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Auch 50 Staats- und Regierungschefs reisen zum großen Marsch der Republik in Paris an. 10 Monate später, am Freitag, den 13. November, wird Frankreichs Hauptstadt erneut zur Zielscheibe des Terrors. Am Rande des Fußball-Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland sprengen sich 3 Männer in die Luft. Kurz darauf greifen 2 weitere Terrorkommandos Café- und Restaurantterrassen und eine Konzerthalle mit 1500 Besuchern mit Kalaschnikows und Sprengstoffgürteln an. Präsident Hollande, der selbst im Fußballstadion gesessen hatte, wendet sich fassungslos an die Nation.
Mes chers compatriotes.
Meine lieben Landsleute, während ich mich an Sie richte, spielen sich im Großraum Paris terroristische Angriffe ab, in einem nie dagewesenen Ausmaß. Es gibt Dutzende Tote, es gibt viele Verletzte. Es ist der Horror.
C'est une horreur.
130 Menschen kommen ums Leben, vor allem junge Leute. Hunderte weitere werden verletzt. Bekannt zu den Anschlägen hat sich der sogenannte Islamische Staat. Als Antwort darauf verstärkt Frankreich seine Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien, versucht, eine internationale Koalition gegen die Terrormiliz zu schmieden.
La France est en guerre.
Frankreich ist im Krieg, betont Präsident Hollande seitdem immer wieder. Das Jahr 2015 hat Frankreich verändert. Es ist verwundet. Ein Land im Ausnahmezustand, ein Land im Krieg.
Ja, wirklich ein Land im Krieg. Genau darüber werden wir gleich nachdenken, also ob der Begriff des Krieges wirklich angemessen gewählt ist, wenn wir über den Kampf gegen den Terrorismus reden und welche Folgen es haben könnte, wenn wir ihn verwenden. Unser Redner heute, das klang ja schon mal an, sieht den Begriff in diesem Kontext jedenfalls sehr kritisch. Martin Bohms ist das, Philosophie- und Ethikdozent an Unis in Bonn, Berlin und St. Gallen und geschäftsführender Direktor der privaten Bonner Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur. Der Vortrag wurde am 20. November 2015 aufgezeichnet im Rahmen der Vortragsreihe Ethik des Krieges, die gemeinsam von der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur und der Universität Bonn ausgerichtet wird und übrigens auch noch bis zum 12. Februar läuft. Infos dazu, auch zu Begleitmaterial zu den Vorträgen, findet ihr auf unserer Homepage. Den Vortrag strahlen wir übrigens in zwei Teilen aus. Den zweiten hört ihr morgen zur gewohnten Hörsaalzeit. Also, hören wir jetzt Martin Bohms mit seinem Vortrag »Der Terror von Paris und die neue Rede vom Krieg«, den er unter dem frischen Eindruck der jüngsten Terroranschläge in Paris gehalten hat.
Das ist ein Terroranschlag, der sehr zu Recht betroffen macht, der auch eine große Welle der Solidarität ausgelöst hat, zu der ich mich auch abschließend äußern möchte und auch zu der Form dieser Welle von Solidarität. Also, Sie können feststellen, dass im Moment Frankreich Fahnen und auch die Trikolore eigentlich überall präsent sind. Und Sie können auch feststellen, dass ich am heutigen Tag nicht mit einem solchen Symbol aufgemacht habe. Sie finden hier weder eine Trikolore, noch werden wir zusammen die Marseillaise singen. Und auch dazu möchte ich mich abschließend heute äußern zu dieser Form der Solidaritätsbekundung. Zunächst einmal haben wir aber hier eine Veranstaltung zum Thema Krieg. Und wenn Sie sich erinnern, haben wir uns beschäftigt, zunächst auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau, mit den Kategorien, in die wir dieses Thema Krieg packen. Wir haben das empirische Phänomen Krieg als durchgehendes historisches Phänomen. Und wir haben jetzt bereits bis hierher einen Einblick gewonnen, dass es sehr stark darauf ankommt, was ich unter Krieg verstehe, von welchen Hintergrundvoraussetzungen bis hin zu metaphysischen Hintergrundvoraussetzungen der Status, die Bedeutung von Krieg eigentlich aufgefasst werden kann. Und wir haben gesehen, dass durchaus die Frage, wie ich den Krieg konzeptionalisiere, von einer hohen praktischen Bedeutung ist, unter anderem in der Frage, wie ein möglicher Frieden aussehen kann. Nur zur Erinnerung, wir hatten gesehen, dass, wenn es sich nahelegen sollte, aus sehr komplexen philosophischen Erwägungen heraus, dass der Krieg etwas Existenzielles ist, etwas, das mit der menschlichen Daseinsweise zu tun hat, elementar, dass das Folgen hat für die Frage, wie wir mit dem Krieg umgehen und wie mit dem Krieg zu rechnen ist. Wir sehen also genau diese Verbindung von philosophisch fassbaren Kategorisierungen des Krieges hin zu praktischen Fragen. Und ich glaube, dass genau dieser grundsätzliche Ansatz, von diesen Kategorisierungen auszugehen und zu schauen, was macht das mit aktuellen Fragen zum Krieg? Was bedeutet das? Wie lenkt das unsere Sichtweise auf solche Fragestellungen? Dass wir das genau hier in diesem aktuellen Fall anlässlich der schrecklichen Pariser Terroranschläge wieder sehen. Sie werden, wenn Sie Diskussionen verfolgt haben, die im Anschluss an dieses Terrorgeschehen in Paris sich entwickelt haben, auf politischer Ebene festgestellt haben, dass fast durchgängig das als eine Zäsur in der Sicherheitssituation, auch in der Sicherheitspolitik Europas angesehen wird. Eine solche Zäsur mag durchaus ein richtiger Ansatz sein. Ich glaube auch, dass durch diesen Anlass wiederum ein Anlass gegeben ist, sehr grundsätzlich neu über Sicherheit und Sicherheitspolitik nachzudenken. Aber es wird alles darauf ankommen, dass wir dieses neue Nachdenken über Sicherheit und Sicherheitspolitik in den richtigen Kategorien fassen. Dass wir nachdenken über ein Verständnis von Sicherheit, das wirklich geeignet ist, nachhaltig und radikal, im Wortsinn an der Wurzel ansetzend, Sicherheit so weit wie möglich zu schaffen. Ich möchte nicht verhehlen, dass die Reaktionen, die sich jetzt abzeichnen, wir sind ungefähr eine Woche ja nach diesem Geschehen, nach meiner Auffassung in diese Richtung eines wirklich neuen Nachdenkens über Sicherheit nicht weisen. explizit nicht weisen. Was wir sehen, ist ein Aufflammen, und das war bereits sofort nach diesen Geschehnissen zu merken, schon am nächsten Tag, ein Aufflammen der Kriegsrhetorik. Krieg gegen den Terror ist das Stichwort, was nahezu alle anderen Überlegungen im Moment überschwemmt. Ich habe Ihnen ein paar Ausschnitte aus den Pressemeldungen hier mitgegeben. Hollande, der sehr schnell vom Krieg gesprochen hat, unterstützt auch von seinem Premierminister Manuel Valls, der auch nochmal bestätigt hat, ja, wir sind im Krieg. Selbst in der Bundesrepublik Deutschland von Menschen, die normalerweise nicht in die Reihe der Ersten gehören, die in bellizistischen Kategorien über solche Vorgänge sprechen, haben wir auch, für mich persönlich überraschend, diese Kriegsrhetorik gehört. Denken Sie etwa an unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck, der ebenfalls ganz schnell nach diesen Attentaten mit der Kategorie des Krieges operiert hat. Er hat gesagt, das ist eine neue Art von Krieg. Es ist immerhin ein Statement, was in eine etwas andere Richtung geht, weil er sagt, vielleicht müssen wir den Krieg neu definieren. Andere Töne haben diese Nachdenklichkeit, die man zumindest in dem Statement von Herrn Gauck noch sehen kann, so nicht enthalten. Das vielleicht Radikalste, was wir gehört haben, stammt vom französischen Oppositionsführer, dem früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der ebenfalls am Tag nach diesen Anschlägen gefordert hat, einen Krieg, der total sein muss. Ein Krieg, der total sein muss. Ich habe es bewusst in dieser Originalsyntaktik gelassen, um den Begriff des totalen Krieges zu vermeiden. Ein Begriff, der natürlich in den, sagen wir mal, geschichtssensiblen Ohren, deutschen Ohren, sofort sehr, sehr ungute Assoziationen auslöst. Ich glaube aber, dass man darlegen kann, und das will ich im Nachfolgenden versuchen, dass auch dann, wenn man diesen geschichtssensiblen, besonderen Klang, den der Begriff vom totalen Krieg für deutsche Ohren hat, außer Rechnung stellt, dass selbst dann eine solche Äußerung hochgradig problematisch ist. Ich glaube, dass diese Rede vom Krieg tatsächlich in die Irre führt. Und ich möchte Ihnen das begründen. Das ist keineswegs von sich aus selbstverständlich. Man hat eher den Eindruck, in der faktischen Reaktion, die wir sehen werden, scheint es geradezu selbstverständlich zu sein, dass die Reaktion auf ein so furchtbares Geschehen, was es unzweifellos ist, was in keiner Weise zu relativieren oder zu entschuldigen ist im Übrigen, dass die richtige, angemessene Reaktion auf so etwas der Krieg ist. Dass man selbstverständlich auf so einen Anschlag reagieren muss, ist völlig selbstverständlich. Die entscheidende Frage für uns und im Zusammenhang dieses Seminars über den Krieg ist aber, ob es die richtige Kategorie ist, der man sich hier bedient, wenn man vom Krieg gegen den Terror beziehungsweise vom Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat spricht. Der sogenannte islamische Staat, der übrigens im französischen Sprachraum fast nur noch als Daesh bezeichnet wird, und zwar in bewusster Ablehnung des Selbstanspruchs dieser Gruppierung, nämlich erstens im Namen des Islam und zweitens auf der Grundlage eines Staatswesens heraus zu operieren. Und deswegen werde ich auch nur vom sogenannten islamischen Staat sprechen, wenn wir diese Gruppierung meinen. Warum könnte es falsch sein, kategorial falsch, hier in der Form zu reagieren, dass man den Krieg gegen den Terror ausruft? Übrigens ein Muster, das wir kennen aus der Reaktion, hauptsächlich von US-amerikanischer Seite, auf die 9-11-Anschläge vom 11. September 2001, die Anschläge auf das World Trade Center, scheint sich hier zu wiederholen. Was soll denn falsch daran sein, hier vom Krieg zu sprechen? Ich möchte voranstellen, dass ich glaube, dass kein Grund, den ich Ihnen jetzt erläutern möchte, warum ich glaube, dass es kategorial falsch ist, pazifistisch motiviert ist. Das soll nicht die Perspektive sein, weswegen ich mich aus philosophischer Perspektive gegen diesen Krieg, gegen den Terror wenden muss. Ich glaube vielmehr, dass wer in einer solchen Form, wie es jetzt geschieht, den Krieg erklärt, eine fast förmliche Kriegserklärung gegen den sogenannten Islamischen Staat macht, tatsächlich die Intentionen derjenigen, die diese furchtbaren Attentate initiiert haben, eher erfüllt, als gegen sie vorzugehen. Man könnte sagen, wenn Sie einen Krieg erklären, wenn Sie also diese Kategorie des Krieges benutzen, erhöhen Sie im Grunde den Gegner, das ist hier die Terrorvereinigung des Islamischen Staates, zu einem potenziellen Kriegsgegner. Wer Krieg miteinander führt, ist zwar feindlich gesonnen, ist aber im Prinzip auf Augenhöhe. Das können Sie nachvollziehen, wenn Sie einmal reinschauen, auch in den Text, den wir hier in unserem Begleitheft zu dieser Veranstaltung haben, bei Clausewitz. Karl von Clausewitz, das ist der große Klassiker eigentlich der Kriegsliteratur. Der Name wird Ihnen allen geläufig sein. Wir haben ihn hier noch nicht im Detail behandelt, aber ich will Ihnen nur einen Gedanken sozusagen im Voraus heranziehen, um das zu plausibilisieren, was ich hier sagen will. Clausewitz hat den Krieg bestimmt nach dem Muster zweier Ringer, die in einen Ringkampf miteinander verstrickt sind. Und die Voraussetzung für einen Ringkampf, der ein Zweikampf ist, ist nicht, dass beide Seiten die gleiche Stärke aufweisen. Da mag am Ende einer gewinnen. Aber sie bewegen sich beide auf dem gleichen Boden, auf der gleichen Ebene. Sie sind von ihrem Status her gleiche. Das ist das definierende Merkmal von Krieg. Also wenn wir eine gewaltsame, konfrontative Auseinandersetzung uns ansehen, die mit dieser Kategorie des Krieges belegt wird. So, und Sie sehen, wenn Sie diese Kriegskategorie jetzt anwenden auf einen Feind, das ist diese Terrorvereinigung des Islamischen Staates, die man völlig zu Recht als feindlich bezeichnen kann und muss. Wenn Sie das anwenden, erfolgt eigentlich etwas, was der sogenannte Islamische Staat seit seinem Bestehen versucht hat. Er hat seit seinem Bestehen versucht, sich selber als eine quasi staatliche Struktur zu etablieren, als eine institutionalisierte Form des Gegenpoles zur westlichen Kultur. Der Islamische Staat bezieht seine wesentliche Macht, nicht seine militärische Kraft, sondern seine politische Macht, genau aus dieser Konzeption, sich selber als ein institutionalisiertes Gebilde darzustellen, was in einer Gegenstellung, in einer polarisierenden Gegenstellung zum verhassten, aus ihrer Sicht verhassten Westen steht. Das ist genau der Grund, warum es dem sogenannten Islamischen Staat gelungen ist, im Ranking der Terrorgruppen die Oberhand zu gewinnen. Das ist der Grund, der wesentliche Grund jedenfalls, warum es dem Islamischen Staat gelungen ist, der Al-Qaida gewissermaßen den Rang abzulaufen. Denn die Al-Qaida hat genau das nie geschafft. Nämlich sich darzustellen als ein organisiertes, quasi staatliches Gebilde, wenn Sie so wollen, als einen kriegsfähigen Gegner im Sinne einer solchen Anerkennung des Feindes als eines Gegners auf Augenhöhe. Das ist genau der Unterschied zwischen diesen Terrorgruppierungen. Sie wissen, dass der sogenannte Islamische Staat aus dem irakischen Ableger der Al-Qaida hervorgegangen ist. Es ist zum Bruch gekommen und der entscheidende Unterschied ist tatsächlich genau dieses, dass man ein Kalifat ausgerufen hat, was genau diesen Status beansprucht. Ein Staat, meine Damen und Herren, setzt aber wiederum verschiedene Kriterien voraus, die erfüllt sein müssen, damit ich von einem Staat sprechen kann. Max Weber hat sich damit unter anderem sehr ausführlich beschäftigt. Ich will das nicht alles hier hervorholen. Sie können jedenfalls sagen, ein Staat zeichnet aus eine gewisse territoriale Geschlossenheit, in der eine zentrale Macht, eine Verfügungsgewalt über dieses Territorium hat. Dann würden wir sagen, dieses Kriterium ist beim sogenannten Islamischen Staat in gewisser Weise erfüllt. Der sogenannte Islamische Staat hat tatsächlich in dem von ihm eroberten Gebieten Steuerstrukturen, auch Sozialstrukturen etabliert. Er hat tatsächlich quasi staatliche Mechanismen etabliert. Ein zweites Merkmal, was allerdings ganz wesentlich ist, damit wir von einem sozialen Gebilde als einem Staat sprechen können, ist allerdings das Merkmal der legitimierten Herrschaft von Menschen über andere Menschen. Und genau dieses Kriterium einer legitimierten Herrschaft von Menschen über andere Menschen ist hier ganz zweifellos nicht erfüllt. Die Gefahr, um auf den Krieg zurückzukommen, die besteht, wenn man in einer solchen Form ein solches Gebilde anerkennt als Kriegsgegner, ist, dass man im Grunde genau diese Anerkennung verschafft, die der sogenannte Islamische Staat niemals von innen heraus hätte etablieren können, die er immer beansprucht hat, aber so nie hätte bekommen können. Sie können sich das noch auf andere Weise klar machen, wenn wir eine andere philosophische, rechtsphilosophische Theorie zum Krieg heranziehen. Das ist eine Idee, die von Carl Schmitt stammt. Carl Schmitt hat schon in den 30er Jahren die These aufgestellt, dass die Quelle jeden politischen Gebildes, die Konstitutionsfaktoren jedes politischen Gebildes in einer klaren Freund-Feind-Differenzierung bestehen. Er hat also gesagt, ein politisches Gebilde errichtet sich auf einer klaren Differenzierung, wer ist Freund und wer ist Feind. Und er hat gesagt, in dem Maße, wo diese Klarheit einer solchen Entgegenstellung, Freund-Feind-Entgegenstellung entfällt, entschwindet so etwas wie die Stabilität eines politischen Wesens. In dem Maße geht sozusagen der politische Charakter einer sozialen Gruppe verloren. Das ist sicherlich ein Ansatz, der nicht unwidersprochen geblieben ist. Wir werden auch in diesem Seminar einen anderen Ansatz kennenlernen, einen Ansatz von Hannah Arendt, die genau umgekehrt sagt, die Basis von politischen Gebilden ist die Übereinstimmung, eine dialogische Übereinstimmung ihrer Mitglieder, die also nicht nach Freund- und Feindkategorien operierten. Wenn wir aber jetzt mal diesen Schmidtschen Gedanken nehmen, dass das Wesen politischer Gebilde sich über eine bestimmte Freund-Feind-Differenzierung etabliert, dann könnten Sie das tatsächlich beim sogenannten islamischen Staat sehr genau nachvollziehen. Dann könnten Sie nämlich sagen, die Macht, und zwar die politische Macht, die immer die Grundlage von militärischer Macht ist, die politische Macht dieses Gebildes beruht in der Tat auf der extrem polarisierenden Gegenüberstellung. Der Westen ist sozusagen der Gegenpol, und dann muss man es schaffen, aus dieser Logik heraus sich selber als den einen polarisierenden anderen Pol darzustellen. Und in dem Maße, wie es gelingt, diese Differenzierung zu leisten, diese ganz klare, radikale Freund-Feind-Bestimmung, in dem Maße gewinnt ein politisches Gebilde Stärke. Und in der Tat, das scheint mir ein Interpretationsansatz zu sein, der in einem hohen Maße erklärt, warum diese Gruppierung so immens erfolgreich, so immens beständig ist und selbst unter massivem militärischen Druck, den es ja schon vor diesen schrecklichen Anschlägen gegeben hat, nicht nur seitens der westlichen US-geführten Koalition, sondern auch aufgrund der Bodenkriege, die innerhalb Syriens und des Iraks stattfinden, dass dieses Gebilde durch diesen massiven militärischen Druck nicht wirklich, ich fürchte, man muss es so feststellen, in Bedrängnis gekommen ist. Es hat nicht den Anschein, dass dieses Gebilde des sogenannten Islamischen Staates in irgendeiner Weise geschwächt wäre. Und wenn dieser Gedanke wirklich hier fruchtbar zu machen ist, den wir jetzt einmal von diesem Schmidtschen Denken hernehmen, dann müsste man sagen, alles, jede Maßnahme, die den sogenannten Islamischen Staat unterstützt, in dieser Selbstinszenierung als der eine Weltgegner der westlichen Zivilisation, stärkt diese Gruppierung. Und deswegen legt sich zumindest die Befürchtung nahe, ich will das vorsichtig formulieren, dass durch den verstärkten militärischen Einsatz, den wir jetzt schon gesehen haben, Insbesondere Frankreich hat sofort reagiert und die Lufteinsätze verstärkt. Zwar eine geringfügige militärische Schwächung des sogenannten Islamischen Staats erfolgen wird, aber möglicherweise eine ungleich größere politische Stärkung, weil es dazu beiträgt, dass der Islamische Staat sozusagen unterstützt wird, dass er anerkannt wird als dieses institutionalisierte andere gegenüber der westlichen Kultur. Das ist etwas, eine Einsicht, ich hatte es vorhin angedeutet, die nichts mit einem pazifistischen Motiv zu tun hat. Ich möchte das noch einmal ausdrücklich sagen. Ich halte es aus ethischer Sicht im Falle des sogenannten Islamischen Staates für berechtigt, vielleicht sogar für geboten, auch mit Gewaltmitteln diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Das hat damit zu tun, ich will das hier für den Moment nur andeuten, dass wir es hier mit einer Gruppierung zu tun haben, die es als positives Ziel, also als erstrebenswerten Zustand und Zweck des Handelns definiert hat, Gruppen von Menschen nach ethnischen, religiösen, auch kulturellen Kriterien zu eliminieren und unmittelbar auszulöschen. Das heißt, diese Tötungsaktionen, die vom Islamischen Staat ausgehen, wir haben es ja mit sehr vielen Tötungsaktionen im syrisch-irakischen Raum zu tun, die von sehr vielen unterschiedlichen Akteuren begangen werden. Diese Art des Tötens beruht auf einer Ideologie, die die Menschenwürde unmittelbar als Zweck dieses Reiches, was da errichtet werden soll, vernichten will. Und ich glaube, dass es deswegen gute Gründe gibt, zu sagen, ja, das ist ein Fall, wo eine militärische Intervention, so furchtbar wie die immer ist, weil sie immer einen Kollateralschaden mit sich bringen muss, wo so etwas gerechtfertigt ist. Es geht also hier nicht um die Frage, ob überhaupt militärische Maßnahmen gegen den sogenannten Islamischen Staat gerechtfertigt seien oder nicht. Es geht tatsächlich um die Frage, in welchen Kategorien das passiert, mit welchem Anspruch das passiert. Ich glaube, wenn diese Überlegung richtig ist, dass eine politische Stärkung durch eine Unterstützung der Polarisierung zwischen dem Westen und dieser Gruppierung erfolgt, dass eine solche Stärkung erfolgt, wenn man den Islamischen Staat erhöht, sozusagen auf Augenhöhe bringt, dass genau das etwas ist, was wir vermeiden müssten, dass die Gegenstrategie, die vernünftige Gegenstrategie genau anders wäre. Nämlich die Anerkennungsmechanismen des Islamischen Staates zu durchbrechen, statt sie zu stärken. Was heißt das? Es heißt im Grunde, dieses ideologische Gebilde, was von hochprofessionellen Leuten im Übrigen geführt und auch operationalisiert wird, bis hin zu einer hochprofessionellen Medienarbeit. Es heißt, genau die Ideologie, die dahinter steht und der Anspruch, der Selbstanspruch dieser Gruppierung als etwas Nichtiges zu entlarven. Und das bedeutet genau aufzuzeigen, dass diese Gruppierung nicht staatlicher Art ist, weil ihr jegliche innere Legitimation für ein Staatsgebilde fehlt und dass sie auch in keiner Weise islamisch ist. Beide Selbstansprüche, die beim Islamischen Staat vorhanden sind, müssen meiner Meinung nach entzaubert werden. Das kann man tun und ich will Ihnen das hier ganz kurz andeuten. Wenn man, was diesen religiösen Teil angeht, sich einfach einmal klar macht, wie diese Gruppierung eigentlich entstanden ist, was die Hintergründe dieses sogenannten Islamischen Staates sind. Und da werden Sie feststellen, diese Hintergründe sind überhaupt nicht religiöser Art. Im Grunde kann man sagen, ist das hier eine Gruppierung, die aus den Trümmern des von außen zerstörten irakischen Staatsgebildes erwachsen ist. Die eigentlichen Strippenzieher dieser Gruppierung, und es sind tatsächlich hochintelligente, hochfähige Leute, das muss man ganz klar so aussprechen, sind Mitglieder des ehemaligen irakischen Staatsapparates, insbesondere des ehemaligen irakischen Geheimdienstes unter Saddam Hussein. Und es sind Leute, die, nachdem das Hussein-Regime und die Baath-Partei, das war die Staatspartei, die irakische Staatspartei, der Saddam Hussein vorgesessen hat, nachdem diese Strukturen eliminiert waren, wurden diese Leute nicht weiter berücksichtigt. Sie wurden sozusagen aussortiert für jegliche weitere Verwendung in neu zu errichtenden irakischen Staatsapparaten. Und der Strippenzieher, einer der bedeutendsten, der in der öffentlichen Diskussion gar nicht so in die Wahrnehmung gekommen ist, das ist dieser Mann, der noch am ehesten bekannt ist unter seinem Alias-Namen, Haji Bakr, ein ehemaliger Geheimdienstoberst unter Saddam Hussein, der bis 2014, wo er in Syrien getötet wurde, und zwar durch eine andere Rebellengruppe, der Cheflogistiker, wirklich das Mastermind dieser Terrorzelle war, die ursprünglich ein Al-Qaida-Ableger im Irak war. Das ist ein Mann, der jahrelang im alten irakischen Staatssystem gelernt hat, wie man Strukturen aufbaut, wie man eine Organisation führt, durch welche Mechanismen man Machtansprüche durchorganisieren kann und der im Grunde genau das übertragen hat auf die neue Gruppierung. Dieser Mann, als er 2014 getötet wurde, hat Papiere hinterlassen, von denen wir ungefähr wissen, wie dieser Aufbau der Organisation vor allen Dingen im syrischen Raum stattgefunden hat. Und diese Papiere sind von einer erschreckenden, fast Perfektion in technischer Hinsicht selbstverständlich, nicht in moralischer Hinsicht. Dieser Mann hat die Infiltration Syriens vorbereitet, indem Jahre bevor der sogenannte Islamische Staat dort sichtbar in Erscheinung getreten ist, unter dem Deckmantel von islamischen Missionszellen Gewehrsleute dieser Terrorvereinigung in die einzelnen Dörfer, in die Gemeinden, in die Städte geschickt wurden, mit dem Auftrag, unter dem Deckmantel der islamischen Mission die örtlichen Machtverhältnisse auszuspionieren. Das heißt, zu schauen, welche Würden und Funktionsträger gibt es hier in der jeweiligen politischen Einheit, wo sie hingeschickt wurden. Wen kann man bestechen? Wen muss man umbringen, weil er sich möglicherweise als nicht bestechbar erweist? Wen kann ich durch Entführungen gefügig machen? Eine lange Vorbereitungszeit, bevor der Islamische Staat dann ja geradezu handstreichartig sich aus dem irakischen Bereich in den syrischen Raum verbreitet hat. Das war ja ein Ereignis, wo wir kaum hinterhergekommen sind. Also innerhalb weniger Wochen hat es diese Organisation geschafft, riesige Gebiete Syriens in den Griff zu bekommen. Genau aufgrund dieser perfekten, natürlich äußerst perfiden logistischen Vorbereitung. In all den Papieren, man hat also die Entwürfe gefunden, wo dieser Mann, Haji Bakr, genau das festgehalten hat. Er hat generalstabsmäßig diese Übernahme geplant. Und Sie finden in diesem ganzen Haufen Papier und Plänen und so weiter eine einzige randseitige Anmerkung zur Religion. Dieses Projekt ist in den Ursprüngen überhaupt nicht religiöser Art und das ist auch verständlich. Die Baath-Partei, die eine panarabische Bewegung war und eben die Herrschaftspartei im Irak, im alten Irak war, hat explizit den Säkularismus als Bestandteil der eigenen Programmatik. Ganz explizit, tatsächlich war der Irak, so schrecklich wie das Regime war unter Saddam Hussein, es geht ja hier nicht darum, das jetzt zu relativieren, hatte aber in keiner Weise irgendein islamisches, ein religiöses Motiv. Wie ist der Islam in diese Sache gekommen? Zunächst einmal sehen wir, dieses Projekt, das Aufstiegsprojekt des sogenannten Islamischen Staates, ist ein rein machtorientiertes. Der Islamische Staat, wenn man dieses Wortbestandteil nimmt, dieser Gruppierung, das islamische Element, ist reingekommen, weil unter anderem Haji Bakr, aber auch andere, die eben aus der weltlichen, säkularen Baath-Partei kamen, gesehen hat, dass man die Kräfte des internationalen Dschihadismus wunderbar instrumentalisieren kann, um genau diesen Machtanspruch, der ein reiner Machtanspruch ist, zu nutzen. Und das ist der Grund, warum dann dieser Mann, der Ihnen vertrauter ist möglicherweise aus den Medienberichterstattungen, der selbsternannte Kalif Abu Bakr al-Baghdadi, dann ins Spiel gekommen ist. Dieser Mann ist tatsächlich von Haji Bakr, also von diesem weltlichen ehemaligen irakischen Geheimdienstoffizier, an die Macht gebracht worden. Die beiden haben sich kennengelernt, im Übrigen in US-amerikanischer Haft im Irak, und haben während ihrer Haftzeit tatsächlich dieses Bündnis geschlossen. Es gibt auch Berichte darüber, wie es gelungen ist, diesen Mann an die Spitze zu bringen als selbsternannten Kalifen, wohlgemerkt als selbsternannten. Es ist eine Position, die auch in der islamischen Welt nicht anerkannt wird, das Kalifat. Er hat tatsächlich es geschafft, verschiedene Stammesführer und verschiedene Unteranführer dieser damals schon bestehenden Terrorbewegung, die dann noch unter dem Namen Al-Qaida funktioniert ist, in getrennten Gesprächen davon zu überzeugen, dass dieser Mann, Abu Bakr al-Baghdadi, doch der Richtige sei, um als Führungsperson des sogenannten Islamischen Staates zu fungieren. Sie sehen, dass auch dieser Mann, wenn Sie das rechte Foto, was 10 Jahre jünger ist, betrachten, einmal eine schon äußerliche Erscheinungsweise hatte, die ausgesprochen, rasiert daherkommt, die weltlich daherkommt. Sie sehen also den Wandel schon im Äußeren dieses Mannes. Auch dieser Mann hat einen Hintergrund, der nicht unbedingt radikal religiöser Natur war. Wenn Sie sich die Biografie dieses Mannes anschauen, dann können Sie feststellen, der hat sein Abitur gemacht im Irak mit einer recht durchschnittlichen Benotung und wollte dann in Bagdad Rechtswissenschaften studieren. Er ist aber von der Universität abgelehnt worden, weil er schlicht und ergreifend die Zugangsvoraussetzungen, also den Leistungslevel, nicht erreicht hat. Und hat sich deswegen dann an eine islamische Universität gewandt und hat dort islamische Rechtslehre, sozusagen als Ersatzstudium, wenn Sie so wollen, gelernt. Ist in diesem Zuge dann in eine religiöse Radikalisierung hineingekommen. Auch das zeige ich Ihnen nur als einen kleinen Beitrag zur Entzauberung dieser Gruppierung. Wenn man das jetzt wieder versucht zu übertragen auf solche Kategorien, die aus der politischen Philosophie greifbar sind, dann könnten Sie sagen, das Projekt des sogenannten Islamischen Staates ist überhaupt nicht islamistisch, sondern es ist hochgradig machiavellistisch. Es geht also zurück auf einen Grundgedanken Niccolo Machiavellis, auf einen politischen Grundansatz, der ganz bedeutend war, wohlgemerkt für die westliche Welt. Es ist eine hochwestliche Idee, die beim sogenannten Islamischen Staat in die Realität umgesetzt wurde. Und das war ein Verständnis von politischer Führung, das am Beginn der europäischen Neuzeit ausschließlich Politik im Sinne des Dienstes an der Macht gesehen hat. Es ging also um Macht, Machterhalt, Machterweiterung als Selbstzweck. Und Machiavelli hat in diesem kleinen, weltberühmten Büchlein Il Principe, der Fürst, eine Anleitung gegeben, wie man Politik betreibt unter dem Gesichtspunkt reiner Machtpolitik. Und da finden Sie zum Beispiel Kapitel, wie man umgehen muss mit Werten und Moral. Und der Fürst, also der Herrscher, derjenige, der diese politische Macht halten, erweitern will, wird also dazu angehalten, einen geschickten, einen instrumentellen Umgang mit Moral und Werten zu betreiben. Das heißt zum Beispiel, er soll Ehrlichkeit, diesen Wert der Ehrlichkeit, der eine moralische Dimension hat, dann einsetzen und auch demonstrativ vertreten, wenn es dienstbar ist zum Machterhalt. Wenn nicht, spielt dieser Wert wie auch andere Werte keine Rolle. Das heißt also, letztendlich werden ideologische Elemente im weitesten Sinne zu reinen Instrumenten eines Machterhalts, eines politischen Machterhalts. Das ist exakt das Grundmuster, was wir in der Entstehung dieser Terrorvereinigung sehen. Es ist tatsächlich als Machiavellismus zu begreifen und damit genau in einer westlichen Kategorie zu fassen, nicht in einer islamischen Kategorie. Das muss man verstehen und das muss auch nach meiner Auffassung viel deutlicher dargestellt werden, weil dann werden viele Anziehungskräfte, die diese Vereinigung des Islamischen Staates ja tatsächlich ausübt, auch auf westliche Kulturen, auf junge Menschen in den westlichen Staaten dahinschmelzen. Im Grunde könnten Sie sagen, diejenigen, die aus echter Überzeugung, aus religiöser Überzeugung sich dieser Vereinigung anschließen, werden gnadenlos, und zwar gerade in religiöser Hinsicht, instrumentalisiert. Die Religion ist ein bloßes Instrument des Machterhalts. Und das heißt, das, was diese Vereinigung macht, die sich selber anmaßenderweise Islamischer Staat nennt, ist aus einer religiösen Perspektive, aus einer Glaubensperspektive nichts anderes als Blasphemie. Es ist exakt das, was dem Anspruch nach kritisiert wird, für ein Machtgebaren des Westens, was ja immer unterstellt wird von einer solchen Gruppierung, was exakt die Grundlage hier des eigenen Handelns ist. Das muss man sich klar machen. Und das ist ein Beitrag zu einer Entzauberung, die nur gelingen kann, wenn wir mit dieser Gruppierung nicht sozusagen mit Schaum vor dem Mund umgehen, sondern in einer nüchternen, analytischen, nicht emotional getriebenen Art und Weise diese Gruppierung als das darstellen, was sie ist, nicht mehr und nicht weniger. Das, meine Damen und Herren, wäre eine der wirksamsten Maßnahmen, sich gegen den islamischen, sogenannten islamischen Staat zu positionieren. So viel zu diesem Element der Entzauberung. Ich möchte noch einmal auf den Krieg zurückkommen. Ich hatte vorhin diese Andeutung gemacht, dass möglicherweise, wenn wir in der Art und Weise, und darauf kommt es nur an, auf diese Art und Weise den Krieg erklären gegen den Terror, gegen die Terroristen, gegen den Islamischen Staat, wir sie zunächst einmal nicht als das behandeln, was sie sind, nämlich Kriminelle. Gegen Kriminelle führt man keinen Krieg. Man versucht, ihrer habhaft zu werden, auch mit Gewaltmitteln. Ich sage ausdrücklich, auch erforderlichenfalls mit militärischen Gewaltmitteln. Aber wenn Sie so wollen, im Rahmen einer internationalen polizeilichen Aktion, natürlich müssen wir diese Kategorie des Polizeilichen hier erweitern, als eine Aktion gegen Kriminelle und nicht gegen einen Kriegsfeind. Ansonsten droht die Gefahr, dass tatsächlich die Intention des sogenannten Islamischen Staats erfüllt wird. Und ich bin mir nicht sicher, niemand kann das im Moment wissen, ob möglicherweise genau diese leider vorhersehbare Reaktion genau das ist, was die Strippenzieher dieser Terroranschläge eigentlich im Sinn hatten.
Eine spannende These, mit der Martin Bohms, unser heutiger Redner, auch nicht ganz alleine ist. Das war's für heute mit dem ersten Teil seines Vortrags »Der Terror von Paris und die neue Rede vom Krieg«. Morgen führen wir den weiter, unter anderem mit diesen Punkten.
Das Prinzip des Terrors ist, dass er nur funktioniert, wenn er seine Opfer gleichsam zu Mittätern macht. Wenn sie diesen Effekt mittragen, nur dann kann Terror funktionieren. Wir glauben also, etwas gegen den Terrorismus zu tun. Und genau durch die Art und Weise, wie wir es tun, werden wir möglicherweise genau zu Instrumenten. Wenn wir es wirklich ernst meinen, dass wir unsere Wertekultur verteidigen wollen, dann müssen wir es auch mit dem Prinzip der Menschenwürde ernst nehmen. Und das heißt dann, dass wir selbst denjenigen, der Bestialisches getan hat, als Menschen, als humanes Wesen behandeln müssen. Auch den Terroristen. Ich glaube nicht an die Wehrlosigkeit einer wirklich freiheitlich gesinnten Gesellschaft in einer freiheitlichen Welt.
Es geht also um das Wirkungsprinzip von Terror, außerdem um mögliche alternative Maßnahmen gegen Terrorismus und auch auf den Kriegsbegriff kommen wir dann nochmal zurück. Unter anderem. Morgen um 18.03 Uhr geht es an dieser Stelle also weiter. Bis dann und habt noch einen schönen Abend. Ich bin Katrin Ohlendorf. Bis morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.